Die Ausstellung ist drüben in einem anderen Gebäude. Wir sind jetzt im Nachbargebäude gerade während dieses Gesprächs oben angesiedelt. Was dort oben besonders berührt, sind die Zeichnungen. Mhm. Davon gibt es auch nur ein paar wenige, weil die sind sehr
60 Stück hier
direkt. Ja, es sind relativ viele, aber es sind trotzdem, man sieht nicht so oft Zeichnungen von Vogel. Ja. Das war wahrscheinlich auch mit so einem Fokus, kann ich mir vorstellen, von der Ausstellung. Da finde ich, kommt sowas, ist ja bei Zeichnungen meistens der Fall, was sehr, sehr Direktes, Frisches rüber, wo auch dieses Moralisieren gar nicht mehr noch nicht dabei ist, noch nicht dabei sein muss, weil das damals ja in der Zeit einfach auch so nicht möglich war, ein Bild zu malen, was einfach nur das Bild ist, sondern es hatte verschiedene Bedeutungsebenen, Zusammenhänge zu zeigen.
Ja, also sowas wie Maler und Käufer wäre als Gemälde undenkbar. Also das ist genau dieses Format der Zeichnung, das Intime, Private, wo der Künstler wirklich sehr viel spontaner auch arbeiten kann und was sich eben auch an einen ganz kleinen Kreis wohl auch nur gewendet hat.
Was weiß man denn eigentlich vom Leben von Bruegel? Er hat ja, das hatten Sie schon kurz erwähnt, nur eine ganz kurze Schaffenszeit, ist sehr jung gestorben. Das hat er mit Raphael gemeinsam, dem Thema der anderen großen Ausstellung hier. Was weiß man über sein Leben, über seine Herkunft und diesen sozialen Kontext?
Also über Bruegels Leben ist wirklich nur sehr, sehr wenig bekannt. Wir wissen weder sein genaues Geburtsdatum, es wird eingeschätzt zwischen 1525 und 30, noch seinen genauen Geburtsort. Die Rede ist in seinen frühen Biografien von Bruegel bei Breda. Diesen Ort gibt es aber heute nicht mehr. Dementsprechend tappen wir auch da im Dunkeln. Wir wissen auch nichts über seine genaue Ausbildung. Vermutet wird, dass er möglicherweise bei Kucke van Alst in Antwerpen seine erste Ausbildung genossen hat. Dort hat er auch möglicherweise in der Werkstatt mitgearbeitet. Auch davon ist aber nichts erhalten. Und wirklich greifbar wird Bruegel erst mit seiner Italienreise, zu der er 1551-52 aufbricht, in Begleitung eines befreundeten Humanisten von Abraham Ortelius. Das ist insofern interessant, weil Ortelius ist der Erste, der den ersten modernen Atlas herausgegeben hat. Und Antwerpen war nicht nur eine wichtige Kunstmetropole, sondern auch ein Zentrum für Kartenherstellung, also Kartografie. Und dieses Interesse, das Bruegel der Landschaft entgegenbringt und dass er von der Italienreise eben keine Studien nach italienischen Künstlern oder nach Antiken mitbringt, sondern Landschaftszeichnungen, ist schon sehr bezeichnend.
Die Frage, die sich aus dem ergibt, was Sie gerade erzählt haben, ist natürlich jetzt auch vom Hintergrund der Raphael-Ausstellung. Ich habe natürlich jetzt beides gesehen und viele Gespräche über beide Ausstellungen.
Sehr reizvoll.
Und ist sehr reizvoll, aber auch so fast ein bisschen schwierig, weil es wirklich wie zwei Welten sind. Genau, ein totaler Kontrast in jeder Hinsicht, obwohl die ja nicht so weit zeitlich, biografisch gar nicht so weit auseinander sind. Was kann man in Bruegels Werk wiederfinden als Bezug auf die italienische Renaissance bzw. Hochrenaissance?
Also Bezüge zur italienischen Renaissance gibt es in Bruegels Werk so gut wie keine. Und das ist ja das Erstaunliche, weil wir wissen, er war in Italien und das Naheliegende wäre, dass man in Italien italienische Renaissancekunst bzw. antike Kunst studiert. Von beiden sind von Bruegel keinerlei Dokumente erhalten. Es gibt keinerlei Zeugnisse, dass er sich für diese Kunst tatsächlich interessiert hat. Daher vermuten wir, dass sein Augenmerk primär der Landschaft galt und dem Reisen, dem Bereisen dieser Landschaften. Und unmittelbaren Niederschlag hat die italienische Renaissance in seinem Werk keinen gefunden. Erst in Bruegels Spätwerk, in den Jahreszeitendarstellungen, finden sich plastische Figuren, wo man das Gefühl hat, dass hier italienische Modelle dem Ganzen zugrunde lagen. Aber gerade in seinem restlichen Werk sieht man, dass er überhaupt kein Interesse hatte an anatomischer Körperdarstellung, an Perspektive. Das sind alles Dinge, die bei ihm keine Rolle spielen. Das andere, der große Kontrast zwischen Bruegel und Raphael, da ist natürlich auch, dass bei Raphael die Auftraggeber aus dem christlichen Bereich stammen, also Päpste, und dass natürlich auch seine Kunstwerke dementsprechend immer im sakralen Kontext zu sehen sind oder großteils. Bei Bruegel ist das völlig unterschiedlich. Er hat nur ganz wenige Gemälde mit sakralem Kontext geschaffen und sein Werk konzentriert sich auf das Hier und Jetzt, auf die Welt, die ihn umgibt, auf die Moral oder fehlende Moral seiner Zeitgenossen, auf die Landschaft, auf die burschesken Höllenwesen, auf die Bauerndarstellungen, auf das Künstlertum. Es sind alles Themen, die unter Anführungszeichen sehr viel verweltlichter sind. Und man sieht es auch in einzelnen Werken, dass es sehr bemüht ist, immer auch einen Kontext zwischen seiner Zeit und seinen Themen herzustellen. Also wenn er zum Beispiel in dem Tugendzyklus grauenhafte Foltermethoden zeigt, Zusammenhang mit der Gerechtigkeit, der Tugend der Gerechtigkeit, dann hat man da durchaus den Eindruck, dass es Dinge sind, die er unmittelbar auch gesehen hat. Also dieses verweltlichte, unter Anführungszeichen oder im besten Sinne bodenständige, ist sicherlich eine Qualität, die Bruegel da auszeichnet. Und der andere große Unterschied ist, Raphael zeichnet immer in Vorbereitung für seine Gemälde. Jede Zeichnung ist eine Entwicklungsstufe zu einem Werk, zu einem Gemälde oder zu einem Fresko. Und bei Bruegel ist aber die Handzeichnung entweder autonom als eigenständiges Kunstwerk, wie zum Beispiel Maler und Käufer, oder eine Skizze, wie die frühen Landschaftszeichnungen, oder eine Druckgrafikvorlage, die dann wiederum zur Vervielfältigung als Kupferstich geplant war. Zu seinen Gemälden ist keine einzige Vorzeichnung erhalten.
Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ne? Das heißt, ist erstaunlich, dass er auch sehr spontan gearbeitet haben muss.
Die gab es wohl schon. Es gab sicher Vorstudien für Gemälde bzw. Kartons, die muss es gegeben haben. Es gibt auch, soviel ich weiß, in den Gemälden Spuren davon, dass so Punktierungen teilweise zu sehen sind, aber es ist davon nichts erhalten. Das kann möglicherweise zu tun haben, dass man solche Werkzeichnungen in früherer Zeit gar nicht so sehr geschätzt hat. Also gerade im 18. Jahrhundert zum Beispiel war Bruegel als Künstler sehr wenig geschätzt, auch missverstanden. Und dementsprechend kann es sein, dass da auch sehr viel zerstört wurde. Und dann gibt es ja auch noch diese Anekdote, dass der Künstler am Totenbett seine Frau noch gebeten hat, Zeichnungen von ihm zu zerstören. Auch das ist ja interessant, keine Gemälde, sondern Zeichnungen, die spöttische Inschriften beinhaltet hätten und die allzu kritisch gewesen wären. Die bittet er seine Frau, seinen Biografen Karel van Mander zufolge, zu zerstören nach seinem Tod, weil er Angst hatte, dass seine Frau dadurch Probleme erwachsen könnten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber es betont vielleicht auch als Topos die Aktualität von Bruegel und dass er sich in seinem Werk immer wieder sehr kritisch mit seinen Zeitgenossen auseinandergesetzt hat.
Also nicht idealisierend und auch nicht sich irgendeiner Hierarchie einordnend, soweit möglich, sondern tatsächlich mit einem sehr kritischen Blick.
Genau, und auch dieses schöne, ästhetische, geradezu enthobene von einer Ästhetik von Raphael sucht man ja bei Bruegel vergebens. Das sind ja in dem Sinn keine schönen Figuren, die er darstellt, aber sie sind vielleicht auch wahr in dem Sinn, dass sie sehr typisierend natürlich, aber doch gewisse auch negative oder positive Eigenschaften zum Ausdruck bringen, die er in seiner Kunst transportieren wollte. Also weg von dem schönen Körperideal hin zu einer Realistik, die vielleicht aber gar nicht so sehr in dem Sinn dem Tatsächlichen entspricht, sondern vielmehr seiner Ideenwelt und ja, um seine Moralvorstellungen zu transportieren.